NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie zuhören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Jetzt, wo der ganze Norden Ferien hat, ist auch Hochsaison für die Urlauberseelsorge, gerade an den Küsten. Anja Sedelmeier macht das für die katholische Kirche in Itzehoe und auch am Strand von Büsum an der Nordsee. Sie ist von weit her gekommen, von Rosenheim, fast an der Grenze zu Österreich. Manchmal vertut sie sich noch.
Christi und Pfirti. Und wir sagen natürlich Grüß Gott und neulich ist mir rausgerutscht.
Inzwischen sagt sie natürlich.
Ich sag Moin. Weil tatsächlich auch bei manchen die Befürchtung war in der Pfarrei, man würde mich vielleicht nicht verstehen. Ich finde Moin sehr charmant.
Was ihr wichtig ist, nicht nur für Urlauber da sein.
Die Idee ist tatsächlich auch, das zu vernetzen mit der Pfarrei. Schwerpunkt ist natürlich Büsum an der Küste. Aber mir ist auch wichtig, auch das Binnenland mit attraktiven Angeboten eben auch von der Seite der Kirche her zu bespielen.
Gut 20% der Haushalte in Deutschland können sich nicht mal eine Woche Urlaub leisten. Wegfahren, Wohnung oder Hotel buchen – alles zu teuer. Auch deshalb ist es wichtig zu sagen, dass die Angebote der Urlauberseelsorge auch für die da sind, denen der Heimaturlaub machen oder sich in den Regionalzug setzen und mal einen Tag lang am Meer sind. Für die Angebote einfach nach dem Ort und Urlauberseelsorge suchen. Heute Abend sind wieder 7.500 Menschen jeden Alters zusammen bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Dieses Jahr steht im Tal des Todes auf dem Programm und alle warten auf diese Melodie. Es geht um einen Schurken, ein Silberbergwerk, darum, dass ein Krieg zwischen zwei Stämmen verhindert werden muss. Mit dabei James Blyer als Priester.
Ich sitze da also, kriege den Plan, da steht Padre. Ich so, vielleicht ist das auch mexikanisch für Vater. Dann war es tatsächlich ein Priester. Ich so, ich mich total gefreut innerlich, musste ich dann auch das eine oder kleine Tränchen verdrücken. Und tatsächlich, ja, es hat einen Hintergrund, dass ich diese Priesterrolle bekommen habe. Und zwar wurde ich beim Casting gefragt, Herr Blyer, Sie haben da eine Lebenslauflücke zwischen Schauspiel und zwischen jetzt. Und ich so, ja, weil ich mich viel mit Glaube auseinandergesetzt habe und auch viel in Klöstern war. Und ja, dann hat man halt gesagt, ja, dann sollte man vielleicht mich für den Priester, der ja auch im Stück beschrieben ist, einfach besetzen.
Und Sie füllen diese Rolle auch innerlich aus sozusagen?
Ja, absolut. Ich stehe dahinter. Es ist wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist so ein bisschen zwischen der Sphäre, Spiel und Wirklichkeit.
Wir können kurz erzählen, dieses Jahr wird im Tal des Todes aufgeführt. Ein natürlich sehr fieser Bösewicht betreibt ein Silberbergwerk, beutet Leute schlimm aus in einem kleinen mexikanischen Ort. Winnetou und Old Shatterhand. Ich glaube, das darf man bei Karl May spoilern, werden die Helden sein. Und sie sind eben der Priester mit der Bibel in der Hand und sind Seelsorger. Kämpfen mit der Bibel in der Hand gegen das Böse sozusagen.
Wir haben, das darf ich vielleicht sagen, es gibt ja wie bei Karl May immer ein, zwei große Kampfszenen. Es gibt einen Moment in einer Szene, wo wirklich jemand mit einer Fackel auf mich zukommt. Also ich laufe quasi fast in dieses Feuer rein. Man kann jetzt ganz, ganz viel darüber erzählen, was das bedeutet, mit der Bibel auf jemanden zuzugehen, damit zu kämpfen. Das ist natürlich ein ziemlich großes Bild. Ja,
ja. Und wie es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist, wir wollen auch nicht überziehen, es ist Unterhaltung, aber trotzdem immer mit einer Botschaft doch, ne?
So, die Botschaft des Friedens zieht sich durch das ganze Stück. Es gibt einen wunderschönen Schlussmonolog, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte von Winnetou.
Ja. Und auch wiederum ohne zu überziehen, es passt eigentlich, wenn wir den Brückenschlag zu heute ziehen, zu einer Kirche, die an der Seite der Armen stehen soll, wie damals in dem Silberbergwerk in dieser Stadt in Mexiko Menschen ausgebeutet werden. Sind es heute die Menschen im Kongo für ja, Rohstoffe, die für Handys gebraucht werden und so weiter. Ne? Das passt.
Und es sind vor allem die Menschen, die wir immer übersehen. Also es sind eben gerade in den Ländern, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, immer die Leute, die wir übersehen. Und das Problem ist, und das zieht sich auch durch dieses Spiel, es ist so gewöhnlich geworden. Also selbst wenn dieser Überfall auf die Stadt passiert, ja, auch ich in meiner Rolle als Priester bin erschrocken, aber es gibt auch noch so ein, zwei andere Momente, die ich jetzt auch nicht erwähnen werde, wo man sich denkt, müsste der Priester da jetzt nicht reagieren? Nein, es ist alltäglich. Schlägereien sind alltäglich zu dieser Zeit.
Sagt James Blyer. Er spielt den Priester in Im Tal des Todes bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Es geht jetzt um Mopeds, einen schönen, starken Mann, um Rechte und jüdische Erben. Die Kolumne von Oliver Vorwald.
Sim 017, so lautet das Saisonkennzeichen für meine Schwalbe. Sim für Simson, der legendäre Markenname für eine Serie von Mopeds, gebaut in der DDR. Simson, weil die Gründer des Fahrzeugwerks im thüringischen Suhl so hießen. Die Brüder Moses und Löb Simson. 1936 von den Nazis enteignet, flieht die jüdische Familie in die USA. Simson ist eine biblische Legende. Von ihm wird in den Richterbüchern erzählt. Ein Typ mit Bärenkräften. Er allein hält die Feinde Israels in Schach, hat eine besondere Beziehung zu Gott. Und Simson ist ein schöner Mensch gewesen. Sonne bedeutet sein Name. Kraft und Schönheit, all das haben die Konstrukteure der Simson-Werke auf ihre Kleinkrafträder übertragen. Schwalbe, Habicht, S51. Zwei Takte, 60 km/h schnell, leicht zu reparieren und das für kleines Geld. Diese Mopeds haben den Untergang der DDR überlebt, sind begehrt, ein Identifikationssymbol. Die Simmen zeugen vom Stolz der Menschen auf ihre Geschichte, von Suhl bis nach Schwerin und Stendal. Rechte Rattenfänger wollen das ausnutzen, lassen sich auf den Mopeds ablichten. Die Nachfahren der Simson-Brüder haben sich aus den USA zu Wort gemeldet. Einer ist sogar kürzlich nach Thüringen gereist. Die Familie will nicht, dass ihr Name mit Extremisten in Verbindung gebracht wird. Beleidigend sei das angesichts ihrer Geschichte. Eine wichtige Äußerung, auch wenn sie vielleicht nichts ändert. Du kannst Rechten nicht verbieten, sich auf Kleinkrafträder mit dem Namen eines Helden des alten Israel zu schwingen. Der biblische Simson wird eines Tages von seinen Feinden überwältigt, durch einen schamlosen Betrug. Sie legen ihn in Ketten, glauben, so Herr über seine Bärenkräfte zu werden. Doch das rächt sich. Zuletzt bricht ihr Lügengebäude zusammen. Gott behält Recht. Er spricht: Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Es wird tun, wozu ich es sende.
Danke, das waren Gedanken von Oliver Vorwald. Schon wenn ein paar Gäste zum Essen kommen, muss ich anfangen zu rechnen und zu überlegen, wie ich es schaffe, dass alles zur gleichen Zeit fertig ist. Aber was, wenn ich für 30, 40 oder gar 120 Leute kochen soll? So geht es manchen, die in den Ferien Kinder und Jugendliche in Zeltlagern bekochen. Deshalb gab es vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, extra einen Kochkurs bei Kochprofi Matthias Labon. Er sagt, die größte Umstellung ist die Zeit.
Zu Hause kocht der Topf für ein paar Nudeln irgendwie in 5 bis 10 Minuten. Auf so einem Lager, auf dem Gaskocher sind wir ganz schnell bei 1,5 bis 2 Stunden.
Frederik und Alicia haben den Kurs Kochen für viele bei Matthias Labon mitgemacht und einiges gelernt.
Wie viel Planungsarbeit ums Kochen drumherum doch reingeht, dass doch der Großteil der Arbeit vielleicht gar nicht direkt beim Schnibbeln und Kochen liegt, sondern beim Planen und Einkaufen und Organisieren.
Gibt es irgendwie Optionen, die Sachen leichter zu gestalten? Ob man jetzt einen XXL-Stabmixer braucht und was da so die Empfehlungen dann von unserem Chefkoch hier sind.
Der Kurs in der Villa Falkenstein am Falkensteiner Strand bekochte gleich den Gruppenleiterkurs nebenan. An diesem Abend gab es Linsenbrotsalat, verschiedene Nudelsalate, einen Bulgursalat, Brote und verschiedene Dips- und Pesto-Varianten. Eine aus dem Grün von Karotten. Melissa zückt das Messer und Luisa das Wischtuch.
Ich schneide jetzt erstmal Gurken für alle Salate, die wir irgendwie machen, dass er sich die da einfach reinnehmen kann.
Doch, doch, ja, absolut. Tisch abwischen gehört immer dazu.
Die Gruppe konnte schon ein großes Zeltlager übernehmen. 5 bis 6 Leute empfiehlt Profi Matthias Labon für 120 Leute. Dass es immer möglich sein muss, vegan zu essen, ist heute eigentlich selbstverständlich. Und zur guten Vorbereitung gehört unbedingt auch, Allergien abzufragen.
Wie wir es jetzt hier im Kurs dann auch haben, Zwiebel- und Knoblauchallergie haben, guckt man dann, dass wir dann halt Gerichte kochen, die dann halt keinen Knoblauch enthalten. So haben wir auch vor 2 Jahren auf dem Pfadfinder-Sommerlager mit 750 Leuten, bei schlapp 50 Leuten mit verschiedenen Allergien und Unverträglichkeiten haben wir trotzdem nur eine vegane und eine fleischhaltige Variante gekocht.
Gute Planung ist halb gekocht, so in etwa. Einige Hobbyköche haben sich beim Profi auf die Zeltlagerküchen vorbereitet, in einem Kurs des BDKJ, des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.